Herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wie ist der Vatikan aufgebaut? Darum geht es heute wieder in unserer Sendung Grundkurs des Glaubens. Der Papst braucht viele Helfer. Er braucht einen Leitungs- und Regierungsstab, der die Kirche lenkt und leitet. Als alleroberster Stelle sitzt und steht natürlich der Papst. Und dieser Führungsstab heißt Kurie. Was sich hinter diesem Begriff Kurie verbirgt, das erfahren Sie jetzt hier in unserer Sendung. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, ist er uns zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Pfarrer.
Ja, ich grüße Sie. Wenn wir heute über den Vatikan sprechen, über den Aufbau des Vatikans, dann stellt sich ja die Frage, ja, wenn wir normalerweise an den Vatikan denken, dann sehen wir den Papst, wir denken an die Kardinäle. Aber wenn wir überlegen, wie der Vatikan aufgebaut ist, wer da alles im Vatikan arbeitet, dann haben wir vielleicht schon mal irgendwelche Zahlen gehört von vielen, vielen Leuten. Aber so richtig, wie das Ganze funktioniert, das ist doch den meisten von uns eher nicht so bekannt. Und da mal etwas zu beleuchten und mal hineinzuschauen, wie verhält sich das, das wollen wir versuchen, heute in der Sendung etwas zu lichten.
Herr Pfarrer Bierschenk, Kurie. Woher kommt der Begriff? Was bedeutet Kurie?
Kurie heißt erstmal, vom Lateinischen kommt das. Das heißt Curia. Man könnte sagen, Hof ist so die Übersetzung. Oder man könnte es vielleicht dann auch, wenn man es jetzt mal ein bisschen offener übersetzt, Gebäude für Senatsversammlung in Rom bezeichnen. Oder vielleicht im weitesten Sinne auch Rathaus. Also Hof. Wenn man das als Hof nimmt, dort, wo sich die Leute versammelt haben, um wichtige Dinge zu besprechen, um Entscheidungen zu fällen, so könnte man das Wort Kuria umschreiben. Und die Kurie, die römische Kurie, die wird ja auch Heiliger Stuhl genannt. Das haben wir auch schon mal gehört. Und das umfasst im Grunde genommen die gesamten leitenden Mitarbeiter in der Verwaltung der Kirche, die ja der Papst auch braucht, um zum einen den Vatikanstaat, der ja auch ein politischer Staat ist, und zum anderen die Kirche als geistliche Größe zu leiten, zu führen, zu verwalten. Dazu braucht es diese ganzen Organe, wenn man das so sagen will, um einfach auch die Weltkirche gut leiten zu können. Und wir wissen, die Kirche ist schon 2000 Jahre alt, fast 2000 Jahre alt. Und deshalb sind auch diese Gremien und diese Leitungsstrukturen im Grunde genommen eines der ältesten Regierungen der Welt. Weil wenn man überlegt, wie viele Hunderte von Jahren schon die Kurie besteht, natürlich immer in anderer Form, dann ist das schon eine lange Entwicklungsgeschichte, die die Verwaltung der Kirche auch ausgemacht hat. Und man kann auch sagen, im Laufe der Geschichte hat sich das von einem römischen, also eher auf die Stadt Rom zunächst bezogenen Verwaltungsgebilde immer mehr ausgeweitet auf die Weltkirche, weil natürlich die Kirche gewachsen ist und in Europa zunächst und dann aber auch auf andere Kontinente. Und dem musste natürlich dann auch die Verwaltung der Kirche Rechnung tragen, musste umgebaut werden oder vergrößert werden, dann auch später internationalisiert werden. Man hatte da nicht nur römische Personen oder italienische in den Verwaltungen, sondern das hat man dann auch ausgeweitet auf die Weltkirche.
Herr Pfarrer Bierschenk, die Kurie, können wir sagen, ist die Regierung der Kirche mit dem Papst gemeinsam oder wie ist die Kurie zu sehen?
Genau, man könnte sagen, es gibt so verschiedene Dekrete, die das beschreiben. Da gibt es so eine Ausführung, das heißt, bei der Ausübung der höchsten, vollen und unmittelbaren Gewalt über die Gesamtkirche bedient sich der Papst der Behörden der römischen Kurie. Diese versehen folglich ihr Amt in seinem Namen und mit seiner Vollmacht zum Wohl der Kirche und als Dienst, den sie den geweihten Hirten leisten. Die pastorale Aufgabe der päpstlichen Behörden wird dargelegt und bezieht sich auf notwendige Beziehungen und Verbindungen des Petrusamtes zum Dienst und Amt der übrigen Apostel und das nicht nur nach Art eines Symbols, sondern auch tatsächlich. Wenn wir das mal so mit unseren eigenen Worten zusammenfassen wollen, könnten wir sagen, die Kurie ist einfach das Verwaltungsorgan des Vatikans. Und der Vatikan oder der Vatikanstaat hat ja auch Beziehungen zu vielen Staaten der Erde. Die müssen gepflegt werden. Es gibt, das erleben wir ja auch manchmal in den Nachrichten, Besuche von Staatsoberhäuptern aus aller Welt, die in den Vatikan kommen, die auch Anliegen haben, dem Papst Dinge vortragen, politischer Art oder wo es Krisen gibt oder wo man den Papst oder den Vatikan um Vermittlung anruft. Und da braucht es natürlich viele Mitarbeiter, Diplomaten, die solche Begegnungen solch vorbereiten oder die Beziehungen pflegen zu anderen Ländern, zu den ganzen diplomatischen Vertretungen. Und dann braucht es natürlich innerhalb der Kirche, die ja eine Weltkirche ist mit fast 1,2 Milliarden Menschen, dann muss man natürlich auch sehen, wie wird eine solche Kirche geleitet? Wie ist das Zusammenspiel der Kardinäle und des Papstes? Wie kommt man mit vielleicht einigen tausend Bischöfen, die immer auch eine Ortskirche repräsentieren, in Verbindung? Wie ist das geregelt? Und dazu braucht man die Kurie. Dazu hat man dann ganz verschiedene Organe und Einrichtungen, die das weltweit regeln. Und man hört da relativ selten etwas davon. Manchmal kommt man vielleicht in das Gespräch oder in die Öffentlichkeit kommt manchmal vor, die Glaubenskongregation, wo man dann mal hört, wenn ein Theologe oder ein anderer Bekannter die Lehre der Kirche nicht so ganz klar vertritt oder eigene Ansichten als Lehre der Kirche vertritt, wo dann die Glaubenskongregation zum Beispiel da sich Gedanken drüber macht oder mal einen Aufsatz schreibt oder jemanden mal maßregelt. Da hört man mal etwas von der Kurie. Oder wenn große Bischofstreffen sind, dass es dann am Ende von der entsprechenden Kongregation ein Schreiben gibt, ein Abschlussschreiben, wo man für bestimmte Ortskirchen oder Regionen einfach neue Impulse gibt oder so. Es gibt also ganz viele Dinge, die wir hören, aber nur partiell wahrnehmen, was mit der römischen Kurie zu tun hat. Und wenn wir uns dann dem Aufbau dieser Kurie etwas näher zuwenden, dann vielleicht verstehen wir auch manches leichter, wie der Vatikan oder auch die römische Kurie aufgebaut ist.
Herr Pfarrer Bierschenk, wer ist denn eigentlich tätig in der Kurie? Sind das alles Priester oder Bischöfe? Welche Menschen arbeiten dort?
Zum einen arbeiten natürlich dort Kardinäle. Die nennt man dann auch so. Die heißen dann Kurienkardinäle. Aber es sind nicht nur Priester und Kurienkardinäle dort beschäftigt, sondern auch viele andere Leute, die einfach auch Diplomaten sind, die sich auskennen mit den kirchlichen Gegebenheiten. Also das heißt, die versuchen, die Beziehungen zwischen den Ländern zu regeln. Das sind hauptsächlich auch Diplomaten. Natürlich arbeiten sehr viele Theologen in den einzelnen Kongregationen, wo man auch dann, sage ich mal, für den Glauben, für die Sakramente, für den Gottesdienst, Glaubensvermittlung, das katholische Bildungswesen, die orientalischen Kirchen und so. Also da arbeiten schon ganz viele Kleriker, auch Theologen, Professoren, die das mit verwalten und das auch regeln. Dann natürlich gibt es auch Juristen, die sind auch wichtig, denn es gibt immer wieder aus den einzelnen Ortskirchen Dinge, die in Rom nach Rom zur Rechtsprechung gebracht werden. Und dann braucht es natürlich dort auch Kirchenrechtler, also Juristen, die da auch die Rechtsprechung des Heiligen Stuhls bearbeiten und da auch ihren Dienst tun. Dann gibt es ganz unterschiedliche Wissenschaftler. Also wenn man überlegt, wie viele Kunstschätze auch im Vatikan sind, dann die Schweizer Garde, den päpstlichen Chor, also die Dombauhütte, da gibt es Bibliothek, gibt es also eine Vielzahl von Leuten, die also auch ganz unterschiedlich sind, was sich in einem großen Land wie Deutschland natürlich auf ein ganzes Land verteilt, institutionell. Das ist natürlich im Vatikan auf kleinsten Raum zusammengefasst, aber es gibt da auch eigentlich von allen möglichen Berufen oder Fachbereichen spezialisierte Mitarbeiter. Und die sind nicht alle Priester, nicht alle Bischöfe, sondern das sind auch viele Theologen, Männer und Frauen, die dort ihren Dienst tun, die wir natürlich im Normalfall so nicht kennenlernen.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Heute geht es um die Kurie in Rom. Wir besprechen genau, was eine Kurie ist, was sie für uns bewirkt. Sie ist das Leitungsteam der katholischen Kirche. An alleroberster Stelle steht Papst Franziskus. Bleiben Sie dran, wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens. Wie ist der Vatikan aufgebaut? Das ist heute unser Thema. Ganz konkret sprechen wir über die Kurie. Heute mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf ist er mit uns telefonisch verbunden. Herr Pfarrer Bierschenk, schauen wir mal in die Geschichte. Wie ist denn überhaupt die Kurie entstanden?
Ja, also es gibt da sicherlich eine lange Entwicklungsgeschichte. Die ersten Ansätze für die Kurie, die gab es schon im 4. Jahrhundert. Und da war es dann so, dass der Papst von Zeit zu Zeit alle römischen Priester eingeladen hat, das Presbyterium, und entweder ihnen was mitgeteilt hat oder einfach vielleicht auch diese Priester zusammen gefragt hat, wie man in bestimmten Situationen verfahren soll. Und das waren dann auch quasi wie Synoden, an denen man sich ausgetauscht hat, vielleicht auch am Ende Beschlüsse gefasst hat. Zwischen dem 11. und 16. Jahrhundert wird dann diese Organisation, die sich sozusagen immer relativ regelmäßig getroffen hat, umgestaltet und von Konsistorien abgelöst. Das sind auch Vollversammlungen, die sich bis zu dreimal wöchentlich getroffen haben. Und das war dann bezogen auf die Kardinäle, die immer zur jeweiligen Zeit in Rom anwesend waren. Also das ist dann schon, wie es bis in unsere Zeit ist, die Konsistorien, also die Kardinalsversammlungen. Die Kardinäle, die in Rom waren, haben sich mit dem Papst getroffen und haben dann über die Kirche gesprochen, haben sich ausgetauscht, haben gegebenenfalls auch Klarstellungen, Regelungen beschlossen und dann auch für die Kirche rechtskräftig umgesetzt. Dann im Jahr 1542 errichtete der Papst die Inquisition als erste regelmäßig tagende Kardinalskommission. Weitere Kommissionen mit fest umrissenen Aufgabenbereichen folgten. Und aus deren regelmäßigen Treffen entwickelten sich bald feste Verwaltungsstrukturen, in denen kontinuierlich arbeitende Kleriker die Kardinäle ersetzten. Und diese Treffen, die nannte man dann Kongregationen. Und am Anfang waren das immer erstmal die Kardinäle, die das hauptsächlich in der Hand hatten. Aber das war natürlich nicht zu leisten über die Jahre hinweg, weil Kardinäle waren nur begrenzt vorhanden. Und die waren ja dann auch in ihren Ortskirchen und konnten nicht ständig nach Rom fahren. Und so gab es dann Kleriker, die aber im Sinne der Kardinäle gearbeitet haben. Papst Sixtus V. schuf dann 1588 die römische Kurie als eine Zusammenfassung ständiger Behörden. Er gliederte die bestehenden Behörden und richtete 15 feste Kardinalskongregationen ein. In den folgenden Jahrhunderten änderte sich Form, Zuständigkeit und Anzahl der Kongregationen immer wieder. Im Jahr 1908 führte Papst Pius X. und dann 1967 Papst Paul VI. Je eine umfassende Kurienreform durch, welche in etwa den heutigen Aufbau der Kurie vorgab. Papst Johannes Paul II. Gab der Kurie 1988 dann ihre heutige Struktur. Also wir sehen, wenn wir auf die Geschichte der Kurie schauen, es gab immer wieder Umstrukturierungen, es musste auf neue Dinge reagiert werden. Und ich denke auch, gerade im Hinblick auf die Reformation, dass da auch in dieser Zeit vieles umstrukturiert wurde, um auch der Kirche eine angemessene Struktur oder auch innere Erneuerungsbewegungen, die dann auch auf die Struktur der Kirche Einfluss hatten, die dann immer wieder auf die Gegebenheiten ihrer Zeit reagiert haben und die Kurie den konkreten Bedingungen oder den konkreten Situationen angepasst haben. Und so haben die Päpste auch die Kurie immer wieder reformiert, Papst Johannes Paul II. 1988 dann die heutige Form oder die heutige Organisation der Kurie dann festgelegt hat in einer apostolischen Konstitution.
Herr Pfarrer Bierschenk, wenn wir jetzt mal genau hinschauen, die Kurie ist ja in unterschiedliche Bereiche eingeteilt. Wie ist sie denn aufgebaut?
Da haben wir zum einen das Staatssekretariat und man hört ja manchmal auch in den Medien den Namen Kardinalstaatssekretär Tarcisio Pertone, der jetzt zurzeit gerade dieses Amt innehat. Und das ist im Grunde genommen eine wichtige politische Einrichtung, das Staatssekretariat, weil das hat die Aufgabe, die Beziehungen zu den anderen Ländern zu pflegen. Und der Vatikan hat hohes Ansehen in der ganzen Welt. Wir merken das und das kommt auch deutlich zum Ausdruck, wenn zum Beispiel ein besonderer Gottesdienst ist, zum Beispiel die Ernennung eines neuen Papstes, die Einführung eines neuen Papstes in sein Papstamt oder wir denken an die Beerdigung von Papst Johannes Paul II., wie viele Staatsoberhäupter aus aller Welt nach Rom gekommen sind, weit über 100. Und wenn man da überlegt, mit wie vielen Ländern der Erde der Vatikan diplomatische Beziehungen hat, dann merkt man, wie wichtig das Staatssekretariat ist. Und ich glaube, dort arbeiten auch sehr viele Mitarbeiter, die die Beziehung zu anderen Ländern pflegen und da auch immer wieder im Austausch sind, Dinge zu klären. Das Staatssekretariat ist auch dafür zuständig, für internationale Einrichtungen, auch Nichtregierungsorganisationen, wenn man die UNO nimmt oder andere Organisationen, wo auch dann der Vatikan manchmal als Mitglied, manchmal nur als Beobachter teilnimmt und wo er auch seine Positionen darlegen kann und auch von vielen Ländern der Erde gehört wird. Ja, Personalfragen gehören damit rein, Auszeichnungen und Zeremonielle, die im Vatikan stattfinden, all das wird über das Staatssekretariat abgewickelt. Das Staatssekretariat teilt sich in zwei Sektionen ein. Man könnte das für unsere deutsche Begrifflichkeit vielleicht das eine das Innenministerium nennen und das andere das Außenministerium. Das Innenministerium oder die erste Sektion, wie das genannt wird, übernimmt die Endredaktion und Zustellung aller Schreiben der Kurie, überwacht und koordiniert die Tätigkeit der übrigen Einrichtungen und päpstlichen Behörden, erstellt zum Beispiel auch Statistiken und ist für die Medienarbeit des Heiligen Stuhls verantwortlich. Auch die päpstlichen Vertretungen im Ausland werden von der ersten Sektion geleitet. Insbesondere was ihren Kontakt zu den Ortskirchen angeht und darüber hinaus führt sie Verhandlungen mit dem beim Vatikan akkreditierten Diplomaten. Der Postein- und Postausgang wird von 8 verschiedenen Sprachen zugeordneten Abteilungen bearbeitet. Also wenn man sich das mal überlegt, dann ist das schon ein sehr großer Apparat. Und wenn man auch das bedenkt, dass die Dinge, die von Staatssekretariat herausgegeben werden, bevor sie herausgegeben werden, nicht nur in Latein, sondern in 8 der größeren Weltsprachen übersetzt werden muss und dann erst herausgegeben wird, was das auch für ein Aufwand ist und wie viele Menschen damit zu tun haben, dass das auch am Ende dann so ist, dass auch die Übersetzungen mit dem, was ursprünglich im Latein oder Italienisch verfasst ist, dann auch übereinstimmt. Also ein großes Aufgabengebiet, welches viele Mitarbeiter bedarf. Die zweite Sektion ist für alle Belange der Beziehungen zu anderen Ländern und internationalen Institutionen zuständig, die nicht von den jeweiligen Vertretungen des Heiligen Stuhls in den betreffenden Ländern selbstständig geregelt werden. Darüber hinaus übernimmt sie die Interessenvertretung des Papstes bei internationalen Kongressen und Verhandlungen. In Ländern, in denen Konkordate bestehen, würde jetzt auch für Deutschland gelten, führt die zweite Sektion Verhandlungen über Bischofsernennungen. Der größte Teil des päpstlichen diplomatischen Korps arbeitet in dieser Sektion, allerdings wechseln die Mitarbeiter häufig in die Vertretungen in aller Welt. Zurzeit hat das Staatssekretariat knapp 150 Mitarbeiter, in den niedrigeren Rängen auch Laien, auch Frauen, zuzüglich zahlreicher externer Berater. Man kann das vielleicht an einzelnen Dingen mal deutlich machen. Wenn man an Deutschland denkt, wir haben 27 Bistümer, da gibt es 27 Bischöfe, dann gibt es noch Weihbischöfe. Wenn man nur mal unser Land nimmt und wenn man dann, was ja über die Konkordate geregelt wird, Bischofsernennungen in Gang setzt, also manche Diözesen brauchen einen neuen Bischof und dort wird dann diese Behörde aktiv und dann werden Vorschläge nach Rom geschickt, die müssen geprüft werden, dann werden Vorschläge zurückgeschickt. Manchmal müssen neue Konkordate verhandelt werden, es ändern sich manchmal Situationen. Da merkt man schon, dass das ein großer Bereich ist, wo auch viele Diplomaten arbeiten, die dann weltweit auch im Einsatz sind. Und wir haben ja in Deutschland auch einen apostolischen Nuntius. Das ist der Vertreter des Papstes hier in Deutschland. Und somit muss auch diese Behörde sehen, welche Kleriker, welche auch diplomatisch versierten Leute schicken sie dann in die einzelnen Länder, um auch vor Ort praktisch die diplomatischen Beziehungen zu den einzelnen Ländern der Erde zu gestalten und auch aufrecht zu erhalten. Die Diplomaten oder auch der Nuntius in den einzelnen Ländern, die haben auch eine besondere Bedeutung und sie werden auch gehört. Und deshalb braucht es immer wieder auch viele gute, gut ausgebildete Priester oder die sind ja meistens auch Bischöfe oder Erzbischöfe, die dann solche Aufgaben übernehmen. Das ist zum einen das Staatssekretariat. Also da wissen wir oder da erlebt man also eine breite Vielfalt von Aufgaben, die auch in besonderer Weise den Staat des Vatikan repräsentieren. Dann haben wir als eine große Institution die Kongregationen und die sind mehr für den innerkirchlichen Bereich zuständig. Also sie versuchen, die Dinge des kirchlichen Lebens zu regeln. Sie machen sich Gedanken über ganz verschiedene Glaubensfragen oder über die Beziehungen zu Kirchen, die einen besonderen Ritus haben. Sie machen sich Gedanken über den Gottesdienst. die Sakramentenordnung. Und da gibt es ganz verschiedene Kongregationen. Die Kongregationen sind nach einzelnen Sachgebieten untergliederte Verwaltungsorgane der Kurie. Und vielleicht könnte man sagen, sie sind wie so Ministerien einer weltlichen Regierung, wie es bei uns ja auch nicht nur das Innen- und Außenministerium gibt, sondern ganz verschiedene Bereiche, Familienministerium oder andere Ministerien, so könnte man das vielleicht so parallel beschreiben. Sie sind kollegial verfasst und werden von einem Kardinalpräfekten und zwei Sekretären geleitet. Die erste ständige Kongregation war die 1542 von Papst Paul III. Gebildete Congregatio Romani et Universalis Inquisitionis, später praktisch das Heilige Offizium. Das war die erste Kongregation. Wenn wir mal einen Überblick uns verschaffen über die einzelnen Kongregationen, da merkt man auch, wie vielfältig das innerkirchliche Leben ist. Und es braucht immer wieder auch eine Ordnung oder eine Reflexion oder auch neue Impulse, die dann von den einzelnen Kongregationen auch gegeben werden können. Und wir wissen auch, dass wenn zum Beispiel ein neues Messbuch oder das neue Gesangbuch oder andere Dinge neu entstehen, dass sie immer auch nach Rom gegeben werden zur Prüfung und dass es dann auch von dort her eine Zustimmung gibt, wo dann auch die einzelnen gottesdienstlichen Bücher und anderes dann auch benutzt werden können. Und wenn man das jetzt auf die ganze Welt bezieht, dann merkt man schon, dass auch diese Kongregationen vieles zu leisten, zu tun haben. Es gibt also verschiedene Kongregationen. Wir gehen sie mal kurz durch. Zum einen ist es die Kongregation für die Glaubenslehre. Das ist sicherlich eine der wichtigsten Kongregationen. Sie ist zum Schutz und Förderung der Glaubens- und Sittenlehre in der ganzen katholischen Kirche verantwortlich. Das heißt, sie wacht über den Glauben, wird der Glaube richtig verkündet, nicht unverkürzt. Gibt es manchmal Strömungen in der Kirche oder manchmal auch Irrlehren? Gibt es Dinge, die mit der Lehre der katholischen Kirche nicht vereinbar sind, wo dann auch die Glaubenskongregation eingreift, klarstellt, manchmal auch schriftlich etwas verfasst, um Dinge des katholischen Glaubens wieder neu ins Bewusstsein zu rufen, die vielleicht hier und da abgeflacht sind oder vielleicht von manchen nicht mehr so gesehen werden. Da tritt dann die Kongregation für die Glaubenslehre ein. Sie tritt auch auf den Plan, wenn es irgendwo theologische Richtungen gibt, die mit der katholischen Kirche nicht übereinstimmen, dann wird auch mitunter ein Professor oder eine kirchliche Strömung gemaßregelt, um da auch die Klarheit in der Glaubenslehre deutlich zu machen. Dieser Kongregation zugeordnet ist die päpstliche Bibelkommission. Das ist eine Einrichtung, die sich in besonderer Weise um die Heilige Schrift bemüht. Wir Katholiken sind ja im Laufe der Geschichte, wenn man das mal mit dem protestantischen Christen vergleicht, mit der Bibel immer etwas spärlicher umgegangen. Die evangelischen Christen haben viel stärker die Heilige Schrift gelesen und die Impulse aus der Heiligen Schrift geholt als wir selber. Aber das hat sich Gott sei Dank auch in den letzten Jahrzehnten geändert, dass auch für viele katholische Christen die Heilige Schrift ein wertvolles Buch ist und viele auch mit der Heiligen Schrift im Alltag leben. Und da ist es auch gut, durch eine päpstliche Bibelkommission, die dann auch immer wieder Impulse gibt oder auch versucht, die Schriften tiefer zu verstehen, auch geschichtlich oder auch historisch herangeht, um auch die Heilige Schrift für die Gläubigen immer besser zu erschließen. Dann gibt es eine Kongregation für die orientalischen Kirchen. Sie versucht, die Verbindung mit den katholischen, orientalischen Kirchen zu halten. Es gibt ja nicht nur die römisch-katholische Kirche, das heißt, die den römischen Ritus pflegt, sondern es gibt auch katholische Kirchen, die eine orientalische Tradition haben, auch eine andere Liturgie feiern, aber mit Rom uniert und verbunden sind und auch ganz eins mit der Kirche. Und da geht es natürlich darum, auch diese andere Tradition zum einen zu erhalten als ein wertvolles Erbe, zum anderen aber auch die Gemeinschaft der gesamten Kirche auch mit den orientalischen Kirchen zum Ausdruck zu bringen. Und dafür ist die Kongregation für die orientalischen Kirchen zuständig. Dann ein wesentlicher und auch wertvoller Bereich, die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Sie sind zuständig für alle liturgischen und sakramentalen Fragen. Da ist natürlich der Gottesdienst, die Eucharistiefeier, ein ganz wesentlicher Punkt, weil das auch Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist. Und da ist es wichtig, dass man da auch ein genaues Augenmerk darauf richtet, dass der Gottesdienst in würdiger Form gefeiert wird, dass er auch seine Tiefe, seine geistliche Ausrichtung nicht verliert und immer sich wieder erneuert durch Entwicklungen, die von der Kongregation auch beobachtet werden. Und wenn es mal, da gibt es auch mal verschiedene Schreiben oder verschiedene Anordnungen, die helfen sollen, dass wirklich der Gottesdienst eine besondere Form der Gottesverehrung bleibt oder auch immer wieder wird. Und dann auch die Ordnung der Sakramente, dass auch die Sakramente so gefeiert werden, wie es der Lehre der Kirche entspricht. Und wenn man dann überlegt, das ist weltweit zu klären, dann merkt man schon, dass das auch eine nicht ganz einfache Aufgabe ist. Auch die Inkulturation der Gottesdienste, die Feier der Sakramente in die einzelnen Kulturen, in die ganz unterschiedlichen Traditionen der einzelnen Länder aller Kontinente, das zu versuchen, ist schon eine schwierige Aufgabe. Und dennoch braucht es eine Struktur oder auch eine Kongregation, wenn man das so nennt, wo die Fäden zusammenlaufen, um auch die Einheit der Kirche in ihrer vielfältigen Ausprägung aufrechtzuerhalten. Ein weiterer, größerer Bereich bildet die Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse. Da geht es dann darum, Menschen auch von allen Kontinenten, die ein besonderes Leben geführt haben, die in besonderer Weise durch ihre Christus-Nachfolge, manchmal auch durch ihr Martyrium in besonderer Weise von den Gläubigen verehrt werden, die dann auch wünschen, dass manche selig gesprochen oder heilig gesprochen werden. Und diese Prozesse, die dann geführt werden, sind oft sehr langwierig. Bei manchen Heiligen haben sie über Jahrhunderte gedauert. Und da gibt es dann auch eine eigene Kongregation dazu. Für die Seligsprechung, die sich dann auf eine territoriale Verehrung bezieht, also vielleicht für einen Landstrich oder ein Land, und die Heiligsprechung, die dann Menschen heilig spricht, die für die ganze Weltkirche von Bedeutung sind. Denkt mal zum Beispiel an Pater Maximilian Kolbe oder an Mutter Teresa, die ja weltweit verehrt werden und die dann auch heilig gesprochen wurden. Aber dem vorausgehen gibt es dann lange Prozesse, Akten, Sichten, Sammlungen von Erfahrungen, von Zeugnissen, dann das Wunder, was gebraucht wird, all das zusammenzuführen und dann auch den Tugendgrad anzuerkennen, all das wird dann bei der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse erarbeitet. Dann gibt es eine Kongregation für die Evangelisierung der Völker. Das ist auch für unsere Tage wichtig, weil wir zum einen immer noch Gebiete haben, wo das Christentum aufbricht, ganz neu aufbricht, wo wir vielleicht ganz früher mal kleine christliche Gemeinden hatten, Aber wenn wir auch in asiatische Bereiche denken, an Korea, wo in den letzten Jahrzehnten viele zum christlichen Glauben gefunden haben, dann braucht es dort auch immer wieder Impulse und Überlegungen, wie das Evangelium zu den Völkern gebracht wird. Und wir wissen auch, wie wichtig das für Europa ist, wo zwar der Glaube schon lange verwurzelt ist, aber wo wir auch merken, dass der Glaube heute an seiner Kraft verliert, bei vielen Menschen, wo es auch wieder neue Impulse braucht, wie das Evangelium wieder stärker den Menschen bewegt und prägt. Also dazu ist die Kongregation für die Evangelisierung der Völker zuständig. Dann ist auch ein großer Bereich für die Kongregation für den Klerus. Es gibt weit über 400.000 katholische Priester, dann noch viele andere Geistliche, die als Bischöfe wirken. Und da ist es auch wichtig, wie werden sie ausgebildet, wie werden sie weitergebildet, die über Personalentscheidungen auch beraten. Und das ist auch ganz wichtig. Gerade für die Priester ist es gut, dass sie eine gute Ausbildung haben, dass sie immer wieder auch auf einen neuen Stand gebracht werden und dass sie auch für ihren Dienst gut ausgerüstet sind. Wie sind die theologischen Hochschulen, die Universitäten, wo Priester ausgebildet werden? All das beschäftigt die Kleruskongregation, also auch eine wichtige Einrichtung. Dann für einen sehr großen Bereich die Kongregation für die Institute des geweihten Lebens und für die Gesellschaften apostolischen Lebens. Also das sind die Zuständigkeiten für die Angelegenheiten der Ordensleute und derer, die in Ordensgemeinschaften leben. Und wenn wir mal weltweit betrachten, wie viele Ordensleute es gibt, ich schätze mal so knapp 1 Million Ordensschwestern, das ist schon ein Riesenbereich. Auch die männlichen Orden sind ein großer Bereich. Und da auch zu schauen, welche Entwicklungen hat, wie kann man auch dem Ordensleben neue Impulse geben, wo gibt es Aufbrüche, wo gibt es Gemeinschaften, die vielleicht einen neuen Zuschnitt brauchen, all das wird dort geklärt. Dann gibt es die Kongregation für das katholische Bildungswesen. Das ist so der Bereich für die Universitäten, für die Schulen, Institute. Und da gibt es auch weltweit viele Einrichtungen, die auch immer wieder auch Impulse brauchen, die auch gerade die Universitäten auch immer wieder eine neue Linie oder auch nach der Suche sind, wie welche neuen Impulse gibt es, wo hat die Kirche neue Horizonte oder wo gibt es Einschnitte, wo muss die Universität darauf reagieren, auf neue Entwicklungen. Und da ist die Kongregation für das katholische Bildungswesen zuständig. Da zugeordnet ist auch das päpstliche Werk für geistliche Berufe. Das hat zum Inhalt, dass man sich auch bemüht, Menschen gerade in den Schulen, Instituten und so zu gewinnen, die sich für einen geistlichen Beruf interessieren und sie dann auch für die Nachfolge Christi in besonderer Weise gewinnen zu können. Auch das Gebet um geistliche Berufe muss immer auch wieder neu belebt werden und als Impuls in die Weltkirche gegeben werden. Und die letzte Kongregation, die hier aufgeführt ist, ist die für die Bischöfe. Die ist dafür zuständig, für alle Angelegenheiten, die die Bischöfe betreffen, für Ernennungen, für Synoden und Versammlungen, die abgehalten werden. Und da arbeiten die dann zu mit den einzelnen Ortskirchen. Jede Kongregation verfügt etwa über einen Stab von rund 25 Mitarbeitern. Und zwar werden Dekrete der Kongregation von jeweiligen Präfekten unterzeichnet, doch wurden die entsprechenden Entscheidungen zuvor von Kardinalsgremien, teilweise auch unter Zuziehung von Ortsbischöfen und unter dem Vorsitz des Papstes getroffen. Obwohl diese Kongregationen relativ eigenständig arbeiten, ist das natürlich immer auch an die Leitung der Kirche gebunden und zurückgekoppelt.
Herr Pfarrer Bierschenk, jetzt haben Sie uns eine Menge Informationen gegeben über die Kurie bzw. über die Kongregationen. Wie sieht es aus? Werden über alle Entscheide dieser Untergremien der Papst informiert? Wie läuft sowas ab?
Ich denke, der Papst wird grundsätzlich informiert, wenn es zum Beispiel Schreiben gibt der einzelnen Kongregationen oder wenn neue Dekrete verfasst werden. Natürlich kann der Papst nicht überall mitarbeiten oder überall bei den Konferenzen und Sitzungen dabei sein. Aber wenn endgültig etwas als ein Dekret erlassen wird, was dann auch für die Kirche eine gewisse Verbindlichkeit besitzt, dann denke ich schon, dass der Papst oder auch die Kardinäle als Beratergremium darüber informiert werden. Das ist ja auch für einen Einzelnen, glaube ich, nicht so ganz einfach, wenn man betrachtet, wie groß der Stab ist, dass man über alles so informiert ist, bis ins Detail oder auch über das Entstehen solcher Dokumente. Aber ich denke, so grundsätzlich ist der Papst schon informiert. Aber ich denke, jetzt auch Papst Franziskus und auch Papst Benedikt vorher haben gute Mitarbeiter, auch Kardinäle, auf die er sich verlassen muss und die auch in seinem Sinne oder auch im Sinne der Kirche manche Dinge unterschreiben und auch dann für die Kirche einsetzen. Der Papst selber, denke ich, kann nicht jedes kleinste Detail, auch über Bischofsernennung und so, bis ins Detail selber mitplanen, sondern muss sich dann auch auf seine Mitarbeiter verlassen. Und er gibt dann am Ende die Unterschrift unter ein Dokument oder unter eine Ernennungsurkunde. Aber die Vorarbeit leisten dann, denke ich, schon die Mitarbeiter in den einzelnen Einrichtungen.
Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wir stellen uns der Frage, wie ist überhaupt der Vatikan aufgebaut? Und ein wesentliches Element im Vatikan ist die Kurie mit ihren Untergruppierungen, mit den Kongregationen. Darüber sprechen wir heute mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Wie ist der Vatikan aufgebaut? Heute haben wir die römische Kurie unter die Lupe genommen. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Herr Pfarrer, Sie haben uns eine ganze Liste vorgelesen an Kongregationen, das sind Untergruppen der Kurie, mit ihren unterschiedlichen Ämtern und Aufgaben. Wenn ich jetzt mich an eine Kongregation wenden möchte, wie mache ich das? Kann ich da einfach einen Brief schreiben oder wie bekomme ich da überhaupt Antwort beziehungsweise wie bekomme ich überhaupt meinen Brief dorthin?
Ich selber habe jetzt noch keinen Brief an die Kurie geschrieben, deswegen bin ich mir da nicht ganz so sicher, wie das läuft. Aber was wir schon mal gemacht haben, als wir die religiöse Kinderwoche hatten und der Papst Benedikt neu in sein Amt gekommen war, haben wir dem Papst einen Brief geschrieben und haben ihm einfach einen Gruß von der religiösen Kinderwoche geschrieben. Die Kinder haben unterschrieben und dann haben wir den nach Rom geschickt. Also an den Vatikan, haben einfach die Adresse, allgemeine Adresse, Papst Benedikt und Vatikan und Postleitzahl dazu geschrieben. Und dann tat sich erstmal eine ganze Weile lang nichts, aber vielleicht so nach 6 oder 8 Wochen kam ein Dankeschreiben zurück, das auch auf das der Kinder einging und war unterschrieben von einem Sekretär des Papstes, der sich gefreut hat und einfach im Namen des Papstes auch Dank gesagt hat. Und das war für uns auch schön, das haben wir dann im Schaukasten ausgehängt, die Kinder haben sich gefreut. Und die Leute auch, dass man, wenn man einfach so einen normalen Gruß nach Rom schickt, dass man auch eine Antwort bekommt und dass das auch irgendwo ankommt und sogar, was wir gar nicht erhofft hatten, beantwortet wird. Und ich denke, so wird das auch sein, wenn man sich mit einem konkreten Anliegen an eine bestimmte Kongregation wendet, dass man dann auch eine Antwort bekommt. Natürlich ist es anders geregelt, zum Beispiel bei Bischofsernennungen, wenn aus der einzelnen Diözese ein Vorschlag mit Namen nach Rom geschickt wird, der wird natürlich an die konkrete Kongregation geschickt und dann wird das dort bearbeitet und nach gegebener Zeit kommt dann auch wieder ein Brief zurück. Und ich glaube, das ist so geordnet. Und sicher, wenn ein Bischof für eine Diözese einen Brief an eine Kongregation schreibt, dann ist das nochmal ein anderes Gewicht, als wenn Bürger XY sich mit einem Anliegen an eine bestimmte Kongregation wendet. Aber ich glaube trotzdem, wenn vielleicht ein Mensch in einer Gemeinde oder darüber hinaus ein ganz konkretes Anliegen hat oder eine bestimmte Anfrage oder eine Kritik oder eine Sorge, die auch in bestimmter Weise die Lehre der Kirche betrifft oder seiner persönlichen Situation, glaube ich schon, dass dort geschaut wird, wer ist dafür zuständig und dass man auch eine Antwort bekommt. Vielleicht erstmal nur eine, die zur Auskunft hat, dass man den Fakt prüft, aber dass man trotzdem auch eine Antwort bekommt, wenn man dorthin schreibt. Bei manchen Eheangelegenheiten, die es zu regeln galt, da wurde das auch über die Offiziale, das heißt über die einzelnen Verantwortlichen des Bistums nach Rom gesandt und da kam dann auch immer wieder eine römische Antwort zurück. Das heißt, das, was auch nach Rom geschickt wird an Dingen, die zum Klären sind, wird dann auch in den einzelnen Verantwortungsbereichen bearbeitet und man bekommt auch eine Antwort zurück.
Das Schreiben dorthin, wäre es nicht sinnvoller, das den Priestern zu überlassen, weil die ganz einfach näher dran sind?
Ich denke, es kommt darauf an, um was es sich handelt. Wie gesagt, wenn es sich zum Beispiel um Eheangelegenheiten handelt, dann sollte man das gar nicht als Person einzeln hinschicken, sondern gleich über die Bistumseinrichtungen tun, weil dann sind vielleicht auch die Wege kürzer. Wenn ein Offizial oder ein Bischof nach Rom schreibt in einem bestimmten Anliegen oder vielleicht auch, wenn es um eine Seligsprechung geht von einem Menschen, der im Bistum gelebt hat, glaube ich, hat das ein anderes Gewicht, als wenn ein Mensch irgendjemand aus der Gemeinde nach Rom schreibt und um die Seligsprechung, um die Eröffnung eines Verfahrens bittet oder ein Verfahren zur Seligsprechung in Gang setzen möchte, als wenn das ein einzelner Mensch tut. Also wenn das ein Bischof schreibt, wo man weiß, da steht das ganze Bistum dahinter, dann ist das sicherlich nochmal anders in der Wertigkeit, als wenn einer sagt, meine Oma, die war eine besonders heiligmäßige Frau, was kann man denn tun, damit sie jetzt selig gesprochen wird? Ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn so ein Brief vom Bischof kommt für eine bestimmte Person, die auch eine besondere Wirkungsgeschichte hatte, dann glaube ich, ist das nochmal anders. Und ja, da wird es sicherlich auch Wertigkeiten geben, wenn man an die Weltkirche denkt mit den vielen Mitgliedern, wenn dann jeder nach Rom schreibt. Ich glaube, das ist auch für diese einzelnen Kongregationen nicht möglich, das im Einzelnen zu bearbeiten.
Das heißt, wir sollten uns einfach an die Hierarchie auch halten. Das heißt, wenn wir das besprechen wollen, gehen wir zunächst zum Ortspfarrer. Er gibt es dann weiter an den Bischof und von dort aus geht es dann weiter.
Genau.
Herr Pfarrer Bierschenk, ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns so viele Informationen darüber gegeben haben. Auch Dankeschön an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch wieder zum Nachhören auf CD. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter 08323 9675 120. Von außerhalb Deutschlands bitte vorab 0049 weiter mit 8323 9675 120. Auf unserer Internetseite www.horeb.org gibt es auch die Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Herr Pfarrer Bierschenk, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne und behüte euch und alle, die mit euch verbunden sind, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.